SRF 2 Kultur.
Die gute Form, das ist ein Label, das in den 1950er Jahren das Schweizer Design nachhaltig geprägt hat. Lanciert wurde es vom Schweizerischen Werkbund. Mit ihm verbindet man es noch heute. Der Schweizerische Werkbund ist jedoch mehr. Vor 100 Jahren wurde er gegründet. Pünktlich zum Jubiläum haben ein Nationalfondsprojekt und die Universität Bern die Geschichte des Werkbundes erstmals umfassend aufgearbeitet. Dazu ist auch ein Buch erschienen. An Projekt und Buch mitgearbeitet hat der Kunsthistoriker und Kurator Thomas Gnägi. Er ist unser Gast in dieser Reflexe-Sendung. Mein Name ist Noemi Gradwohl. Vor 100 Jahren, Thomas Gnägi, wurde der Schweizerische Werkbund gegründet, 1913 in Zürich. Warum?
Man muss sich vorstellen, dass die Industrialisierung in vollem Gange war. Alle möglichen Waren wurden feilgeboten. Nur war es eher so ein Stildurcheinander. Es gab keine wirklich adäquate Form für eine neue, moderne Gesellschaft. Man muss sich ja vorstellen, die Autos kommen, die Stadt wird selber auch industrialisiert. Also da kommen ganz viele neue technische Möglichkeiten. Und die Formen, die waren dann eher so diese althergebrachten Stilformen, die man kannte, Sockel, Kapitelle, alles so aus dem Fundus der Geschichte. Und das letztlich wollte man überwinden.
Wer ist Mann?
Das sind ein Zusammenschluss von Gestaltern im weitesten Sinne, Grafiker, Architekten, aber was den Werkbund eben ausmacht, auch industrielle Firmen, die ein Interesse hatten, gute Formen weiter zu produzieren und unter die Leute zu bringen.
Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was war denn die Situation davor? Wie hat man gelebt? Wie hat man sich eingerichtet? Was hat man besessen?
Die Leute kamen vom Land in die Stadt und brachten eben das mit, was sie kannten und hatten. Das heißt, eine repräsentative Stube zum Beispiel. Die Stube, die gute Stube, die bestand aus den schweren Sesseln, Möbeln, die nur am Sonntag dann abgedeckt wurden, wenn Besuch kam. Und man lebte eigentlich nicht damit. Der Werkbund meinte zumindest, man wusste nicht, wie man modern leben sollte.
Modern leben, das große Schlagwort der Stunde, 1913 schon. Was hieß denn das modern leben damals?
Bereits damals ist das Thema Licht und Luft, die Sauberkeit, die Küche, die Wohnküche, das sind so Themen, die eben Eingang halten in die Wohnungen. Man muss sich auch vorstellen, dass gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein sogenannter Massenwohnungsbau auch stattgefunden hat. Die Mietskasernen, die waren dunkel, die Hinterhöfe wurden auch überbaut. Und gegen diesen Missstand wollte man etwas unternehmen.
Es war also eigentlich von dem Werkbund aus auch eine aufklärerische Arbeit. Man hat sich besonnen darauf, eben der Mensch ist glücklicher nicht im Dunkeln der Mietskaserne, sondern er braucht Luft und Raum und Licht.
Genau, also dieser aufklärerische, dieser fast erzieherische Aspekt war tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich kann an dieser Stelle vielleicht die ersten Statuten von 1913 vorlesen, wo es eben heißt, der Zweck des Werkbundes sei die Veredelung der gewerblichen Arbeit im Zusammenwirken von Kunst, Industrie und Handwerk durch Erziehung, da haben wir es, Aufklärung und Stellungnahme zu künstlerischen und volkswirtschaftlichen praktischen Fragen. Also ganz schön umfassend.
Wie ging dieser Werkbund jetzt vor, um das hehre Ziel, sage ich mal, auch umzusetzen?
Alfred Alter, der damals 1912 der Leiter der Kunstgewerbeschule und des Museums wurde.
In Zürich.
In Zürich, genau. War zuvor in Deutschland engagiert. Er ist ein Basler und war in Deutschland dem Deutschen Werkbund beigetreten und hat gedacht, dass sowas, ein Zusammenkommen, ein Netzwerk letztlich von Gestaltern und Industriellen, dass das vielleicht eine Möglichkeit bot, in der Schweiz eine bessere Gestaltung zu erwirken. Sie haben das mit den Möglichkeiten, vor allem, muss man sagen, damals mit Ausstellungen versucht und dann auch mit Publikationen. Die wichtigste und bekannteste Publikation war die Zeitschrift Das Werk.
Die künstlerischen Mitglieder haben Entwürfe gemacht, die industriellen Mitglieder, sage ich mal, haben die dann umgesetzt. Es war also vom Werkbund aus eher eine Vermittlungstätigkeit?
Ganz genau. Der Werkbund selber hat keine Produkte hergestellt. Es waren seine Mitglieder, die Firmen, die Einzelpersonen, die Gestalter. Der Werkbund vermittelt diese Arbeiten an Ausstellungen, ja, macht eigentlich Propaganda mittels diesen Gestaltern oder der Produkte dieser Gestalter für die Öffentlichkeit.
Rund um die 20 Leute haben sich zu Anfang für diese Gründung zusammengeschlossen. Thomas Gnägi, das war 1913 und dann scheint das, wenn man Ihnen so zuhört, gleich ziemlich gut losgegangen zu sein. Nur ein Jahr später brach der Erste Weltkrieg aus. Das war ein ziemlicher Dämpfer.
Ja, es gab eine ganz wichtige Ausstellung 1914 in Köln vom Deutschen Werkbund und es gab auch 1914 die Landesausstellung in Bern, die Schweizerische Landesausstellung. Und da war der Werkbund natürlich noch zu jung, zu frisch gegründet, dass er da groß auftreten konnte. Aber bereits damals waren viele Leute, die später aktiv wurden, dabei. Aber tatsächlich gab der Erste Weltkrieg eine Art Dämpfer, wobei diese sehr zürcherlastige Organisation in Zürich dann gleich nach dem Weltkrieg, nämlich 1918, die erste große Werkbundausstellung in Zürich organisierten, die sehr stark auf diese 14er-Ausstellung von Deutschland Bezug nahm. Aber letztlich waren die ersten Jahre nicht von großer Öffentlichkeitsarbeit geprägt.
Es gab vor dem Krieg noch eine enge Zusammenarbeit mit dem Deutschen Werkbund. Das war ja auch eine Art Vorbild, nachdem der Schweizerische Werkbund ja gegründet wurde. Waren das wie die Pioniere auf diesem neuen Feld des Zusammenschlusses von Kunst und Industrie?
Ich würde sagen, die erste große Bewegung oder die wichtigste Bewegung in dieser Art ist sicher die englische Arts and Crafts. Und die kam quasi über den deutschen Kulturattaché in London, Hermann Muthesius, nach Deutschland. Und das war dann später der Mitbegründer des Deutschen Werkbundes 1907. Also das geht alles zeitlich eigentlich sehr nahe. Und 1908 wird dann Altherr deutscher Werkbundmitglied und 1913 wird der Schweizer Werkbund gegründet. Also es ist eine Art Welle oder eine Art Bewegung, die sich da in Gang setzt, ausgehend von England.
Das scheint der europäische Zeitgeist anfangs des 20. Jahrhunderts gewesen zu sein. Gehen wir einen Schritt weiter. Nach dem Ersten Weltkrieg war die erste Hochblüte, sage ich mal, des SWB, des Schweizerischen Werkbundes, diese neue Form, die der Werkbund propagierte, diese einfache Form, nicht rückwärtsorientiert, historisch begründet, sondern praktisch im modernen Leben angesiedelt für die Gegenstände, das war ein Erfolg. Die Schweizer Kunstschaffenden und Gestalter wurden zur Avantgarde. Was ist da genau geschehen, diese 20er, 30er Jahre? Was war da für eine Stimmung?
Diese Zwischenkriegszeit hat ganz viel bewirkt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Kräfte freigesetzt. Denken Sie ans Bauhaus, denken Sie an die Stuttgarter Weißenhof-Siedlung, die explizit eigentlich wichtige, neue, junge Architekten eingeladen wurden, ein eigenes Haus zu bauen im Sinne der Moderne. Also Le Corbusier hat da ein Haus gebaut und Mies van der Rohe und viele andere. Und da wurden eben auch die Schweizer eingeladen, eine Schweizer Gruppe des Werkbundes, dort eine Wohnung einzurichten, im Haus von Mies van der Rohe übrigens. Und man war international. Es war die internationale Moderne, die sogenannte klassische Moderne, die da richtige Kräfte entfaltete, wenn es auch sehr begrenzt war, eben auf solche Ausstellungen, auf einzelne Gebäude. Und was vielleicht auch wichtig war, es war eine Gesamtidee. Es war das Haus, aber es waren eben auch die Möbel. Das ganze Leben wollte man revolutionieren damit.
Sie sagen jetzt, das ganze Leben wollte man revolutionieren. Es war aber auf den Wohnraum beschränkt. Natürlich die Tätigkeiten drin. Sie sprechen die Architekten an, die Gestalter, die Möbeldesigner. Es hat sich vor allem aufs Wohnen konzentriert, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ja, im Wesentlichen, weil man da Dinge praktisch bewegen konnte. Aber denken Sie an diese ganz bekannte Schwarz-Weiß-Fotografie, wo so ein Ford und es ist Le Corbusiers Fort vor seiner Wohnung im Waisenhofquartier eben platziert wurde. Es war schon mehr wie das, es war ein Lebensgefühl, das man vermitteln wollte.
Also man war auf der Höhe seiner Zeit, man kannte sich aus in ästhetischen Dingen, was es bedeutete, wirklich modern zu sein.
Genau, und da war der SWB ein Mosaikstein, ein auch wesentliches Mosaikstein in dieser europäischen Bewegung.
Diese Siedlung Waisenhof bei Stuttgart, diese Vorzeigesiedlung des Werkbundes, 1927 wurde die ja gegründet, die war in Deutschland. Jetzt kann man davon ausgehen, dass die Schweizer Bevölkerung ja nicht einfach integral geschlossen dahin pilgern konnte und sich das alles anschauen. Vielleicht noch ein, zwei Worte zur Vermittlungstätigkeit des Werkbundes. Wie wussten die Leute in der Schweiz, was angesagt ist?
Ich habe die Architektur- und Kunstzeitschrift Das Werk schon genannt. Also das war sicher ein wesentliches Medium, um solche Inhalte zu transportieren. Man wollte auch in Zürich oder in der Schweiz eine solche Siedlung, eine Vorzeigesiedlung bauen. Eine erste wurde initiiert vom Kunstgewerbemuseum, und zwar die Rottachhäuser, genau auf der gegenüberliegenden Seite an der Limmat. Das waren so dann 28, 29 so die erste Vorzeigesiedlung. Und dann anschließend kommt dann gleich Neubühl, die auch als Ausstellungssiedlung angedacht war, dass man eben dann diese Wohnungen betrachten konnte mit den Möbeln und das als Wohnschau auffassen konnte.
Bleiben wir einen Moment bei dieser Werkbundsiedlung Neubühl. Die steht immer noch in Zürich-Wollishofen. Das gehörte ja auch zum neuen Bauen, zu dieser Bewegung, dass man eben sagte, raus aus den finsteren, dunklen Mietskasernen, rein ins Licht, in offene Häuser, die nicht verschmutzt werden. Diese Neubühl-Siedlung besteht ja auch aus Häusern, die quer zur Straße gebaut sind, dass eben viel Luft, frische Luft reinkommt und nicht die Abgase und so weiter. An wen richtete sich dieses Bauvorhaben? War das für die breite Bevölkerung bedacht, dass man sich da eine Wohnung mieten konnte?
Im Endeffekt schon. Die Tatsache war, dass eher so ein Mittelstand, der sich eben auch kulturell gesellschaftlich identifizieren konnte mit dem neuen Bauen und mit den Werkbündlern, letztlich da Einzug hielt. Aber es war ja auch gedacht als erster Baustein einer viel größeren Sache und Bewegung, die dann aber ja vermutlich auch wegen dem Zweiten Weltkrieg und so ein bisschen zurückgestellt wurde und erst dann in der zweiten Phase, also nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Nachkriegszeit, dann richtig groß wurde. Jetzt nicht mehr unter den Vorzeichen des SWB, sondern überhaupt des Massenwohnungsbaus.
Dann bremst wieder ein Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Das war insofern, abgesehen von all den menschlichen Gräueln, die ja dann passiert sind, für den Werkbund auch tragisch, weil er ja so stark mit dem deutschen Werkbund vorher zusammengearbeitet hat. War der Werkbund lahmgelegt in der Zeit des Zweiten Weltkrieges?
Der Schweizerische Werkbund überhaupt nicht. Der Deutsche wurde ja dann aufgelöst. Der Schweizerische Werkbund hat sich einfach ein bisschen auf praktikable Dinge beschränkt. Es beginnen dann 5, 6 Jahre, die ein bisschen ruhiger vor sich gehen. Aber weil gerade die Schweiz eben nicht eingebunden war im Ganzen, zumindest von der Zerstörung her im Zweiten Weltkrieg, hat sie sich dann quasi bereits vorbereitet auf diese Nachkriegszeit.
Was heißt das, sie hat sich bereits vorbereitet?
Es gab so kleinere Aktionen, wie zum Beispiel einen Hotelzimmerwettbewerb, wo man sich mal einfach mit der Ausstattung der Hotelzimmer beschäftigt hat im Sinne des Tourismus, aber dann eben auch bereits Tagungen abgehalten hat, wo es um die Nachkriegszeit und den Wiederaufbau ging.
Der Schweizerische Werkbund hat quasi geschützt während des Zweiten Weltkrieges in der Schweiz weiter gewerkt. Waren Sie in dem Sinne auch ein bisschen Profiteure des Krieges? Sie haben eben, wie Sie bereits angesprochen haben, in Deutschland sogenannte Entwicklungs- oder Aufbauarbeit in ästhetischer Form ja auch dann betrieben.
Ja, also Profiteure, das würde ich jetzt in diesem Sinne nicht sagen. Sie haben das gemacht, was man machen musste, nämlich ihre Themen weiter bearbeitet und dann die Möglichkeit nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen, dieses Know-how auch weiter hineinzubringen. Wenn sich der Schweizerische Werkbund nach deutschem Vorbild 1913 orientiert hat, dann hat sich ja in gewisser Maßen der deutsche Werkbund dann nach dem Zweiten Weltkrieg an der Schweiz ein bisschen orientiert. Sie hat zum Beispiel an der IBA, an der Internationalen Bauausstellung, konnte sie auch Wohnungen einrichten und hat so ihr Know-how transferiert. Es gab eine Zusammenarbeit mit der Hochschule für Gestaltung in Ulm, wo eine Tagung stattgefunden hat. Man hat Wanderausstellungen produziert, die in Deutschland gezeigt wurden. Also so eine Art Export des Schweizer Designs betrieben.
Dies ist Reflexe auf SRF 2 Kultur heute zum 100-Jahr-Jubiläum des Schweizerischen Werkbundes. Zu Gast ist Thomas Gnägi, Kunsthistoriker und Kurator und wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Schweizer Nationalfonds-Projekt zum Schweizerischen Werkbund an der Uni Bern. Wenn man auf die 100 Jahre Geschichte des Schweizerischen Werkbundes zurückblickt, dann kann man sagen, in dieser Nachkriegszeit, 50er, 60er Jahre, war das goldene Zeitalter des Schweizerischen Werkbundes. Warum hat er da so prosperiert? Was war da los?
Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein großer Bedarf an Gütern des täglichen Gebrauchs. Vor allem die Wohnung, insbesondere der Haushalt, wie das Wort sagt, wurde als Ort gesehen, wo man diese Güter eben auch platzieren konnte. Man darf vielleicht auch den amerikanischen Impact sehen, der in freundschaftlicher Hinsicht da die Kultur und eben auch dieses kulturelle Verständnis von Gütern im Haus, Revolutionierung des Haushalts mit Maschinen und so weiter mitbrachte. In diese Situation hinein kommt der Schweizerische Werkbund und kann, weil er unversehrt durch den Zweiten Weltkrieg kam, das Know-how mitbringen des guten Designs und der guten Güterproduktion und kann den eben auch vermitteln.
Gutes Design haben Sie angesprochen, das gute Produkt. Was heißt das gut? Also der Schweizerische Werkbund ging da ja sogar einen Schritt weiter, dass er die gute Form als Begriff schuf. Was ist gut in diesem Zusammenhang?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Im Sinne des europäischen Wiederaufbaus des Zweiten Weltkriegs ist gut praktisch, einfach und letztlich auch günstig in der Produktion. Aber günstig so nur insofern, als eine ästhetische Form überzeugen mag. Also nicht billig wie um 1900, sondern günstige Produktion mit ästhetisch ansprechenden Formen.
Wer bestimmt denn, was guter Geschmack sein soll? Das ist ja eigentlich ein vermessener Anspruch.
Das ist sicher richtig und sicher auch nicht ganz einfach zu vermitteln, diese Kriterien. Max Bill, der Schweizer Gestalter und Architekt und Grafiker, hat in diesem Sinne viel darüber philosophiert und auch geschrieben und hat dann so eine Art Vorgabenkatalog geliefert, was das sein müsse. Solche eigentlich eindeutigen Dinge, wenn man vielleicht von der Haltbarkeit oder so spricht, aber wenn man von der Ästhetik spricht, ist es natürlich dem Zeitgeist unterworfen, das ist ganz klar.
Max Bill war ja selber Mitglied beim Schweizerischen Werkbund. Diese ästhetische Vorgabe kam offenbar in der Bevölkerung an. Wir kennen einige Produkte aus der Zeit, die Kippschalter zum Beispiel, Bügeleisen.
Der Stevi.
Die Wäscheleine, die wie ein Spinnennetz eigentlich genau. Ist.
Das wäre zum Beispiel die gute Form, weil es funktional überzeugt und auch nicht schlecht aussehen mag, in dieser Zeit auf jeden Fall.
Die Volkserziehung zum guten Geschmack und zur Wertschätzung von Qualität hat also funktioniert in den 50er, 60er Jahren. Diese Beispiele, die wir angesprochen haben, die prägen unser Leben eigentlich noch bis heute.
Das ist genau das Schwierige, weil letztlich, wenn wir reduzierte Designmöbel haben, ist das ja auch ein Ausdruck eines gewissen Gefühls, das eben auch kostet. Also Designmöbel, die für die Masse hergestellt wurden, sind heute die teuersten Stücke, die man sich vorstellen kann. Also den Schnörkel weglassen bedeutet noch überhaupt nichts. Auch ganz reduziertes Design kann zu einem exklusiven Moment werden. Und da sind wir gerade in dieser Zeit an einer schwierigen Schnittstelle, wo sich die junge Designergeneration oder Gestaltergeneration nicht mehr damit identifizieren konnte, einfach nur ein schickes, reduziertes Möbel zu produzieren. Es gibt 1967 die Aktion der Berner Ortsgruppe des Schweizerischen Werkbundes, die zur Nationalen Tagung des Schweizerischen Werkbundes in Bern eine Versteigerung von künstlerisch verformten Möbeln organisiert hat. Es gab eine Auktion dann. Es gab den Jockeystuhl von Robert Hausmann oder den Softshare von Susi und Uli Berger. Man hat also Künstler beauftragt und Designer, eine andere Möglichkeit zu bieten als nur diese gute Form.
Das heißt, diese gute Form, die Idee, der Grundgedanke, dass es eben funktional, zweckmäßig sein muss, mit geringstem Designaufwand, war der Zenit dieser guten Form, dieser Idee eigentlich damit überschritten?
Ja, ich denke, es gibt da verschiedene Antworten. Einerseits ist es sicher der Zeitgeist, der einfach andere Themen auch in den Vordergrund rückten. Vielleicht auch die Machbarkeit ein bisschen in Frage stellten. Es gab dann die Wirtschaftskrise 1973 und so, und mit dem kommt vielleicht auch eine Phase zu ihrem Ende. Aber es gab auch ein vielleicht etwas erweitertes Designverständnis, könnte man sagen, wo man eben andere Aspekte mit ins Design einbezog. Man sah, wenn man nur so produziert und weiter so produziert, dann hat man vielleicht dann Umweltprobleme. Solche Dinge kamen ins Spiel. Landschaftsschutz wurde plötzlich ein Thema. Man kann nicht weiter einfach so bauen. Man muss vielleicht ja das auch raumplanerisch in den Griff kriegen. Und so haben sich auch die Gestalter dann mit einem etwas umfassenderen Designbegriff beschäftigt. Lucius Burkhardt, der Basler Soziologe, wird dann später von unsichtbarem Design reden. Also alle Komponenten, die Design überhaupt, das Produkt dann letztlich ausmachen, muss man mit integrieren. Er spricht in diesem Zusammenhang von einem Kiosk. Da muss nicht nur der Kiosk schick ausgestattet sein, sondern wo steht der Kiosk, hält da ein Bus, wie ist der Fahrplan auf die Kiosköffnungszeiten abgestimmt? Also ein solches erweitertes Designverständnis kommt dann zum Tragen. Und dann stellt sich dann plötzlich die gute Form, eben nur das schicke Moment, ein bisschen in Frage. Eine jüngere Generation hat dieses Labeling, dieses Auszeichnen von guten Formen nicht mehr mitgetragen. Und so kam Opposition eigentlich innerhalb des SWBs auf. Es gab wie die ältere Generation, die das noch mitgetragen hat, mit Bill und Lose, und die jüngere Generation, die damit nicht mehr unbedingt leben konnte.
Da gab es offenbar Grabenkämpfe innerhalb dieses Schweizerischen Werkbundes, und die junge, die aufstrebende Generation hat sich durchgesetzt. Dieses gute Form-Label wurde aus dem Programm gekippt und es entstand ein Vakuum. Der Schweizerische Werkbund stand damit eigentlich vor seiner ersten tiefen Krise.
Das ist richtig so. Es gab dann eine Tagung, die hieß «Geben wir dem Werkbund eine Chance?» Fragezeichen. Und das Statement nach der Tagung war, ja, wir geben ihm eine Chance, aber wir machen es anders. Wir versuchen mittels einzelnen Aktionen und Engagements in kleineren Gruppen, versuchen wir die Ideen des Werkbundes, nämlich eine lebenswertere Gesellschaft oder ein lebenswerteres Umfeld der Gesellschaft zu kreieren oder zu fördern und zu unterstützen. Also der Werkbund hat mir auf eine Kritik an Positionen sich spezialisiert, aber auch kulturpolitische Themen mit hineingebracht oder raumplanerische. Zur Kultur kann man vielleicht sagen, die Kulturinitiative am Beginn der 80er Jahre wurde vom SWB mitgetragen, oder die Rote Fabrik in Zürich, da war der SWB einer derjenigen, der dazu beigetragen hat, dass das heute ein Kulturzentrum ist. Also solche Dinge haben ihn dann mehr interessiert, wo er quasi eine breitere Bevölkerung unabhängig vom einzelnen Produktdesign ansprechen konnte.
Der SWB ist damit mehr zu einer Bewegung geworden, eine Bewegung, in der er sich engagiert hat. Eben ökologisches Bauen, haben Sie schon genannt, wurde plötzlich wichtig. Nachhaltigkeit wurde wichtig und, wie Sie soeben betont haben, das politische Bewusstsein. Was heißt Bauen überhaupt? Also er hat sich insofern neu als Bewegung eigentlich, als Interessenverband, der sich aktiv in Themen der gesellschaftspolitischen Ausrichtung einmischt. Hat Thomas Gnägi diese Neuausrichtung denn auch funktioniert?
Ein Stück weit schon. Er konnte mit seinem Engagement doch sich einbringen. Aber letztlich, weil dieses Prädikat eben der guten Form rausgefallen ist oder weil man sich nicht mehr festmachen konnte an sichtbaren Modellen des Designs, war er so ein bisschen in die Bredouille gekommen und musste sich mit ganz vielen anderen Verbänden mit engagieren an einer besseren Gesellschaft, also Umweltverbände, kulturelle Verbände, die sich eben um dieselben Themen gekümmert haben.
Also von der kreativ-künstlerischen Stärke ist der Werkbund in den 1970er Jahren zu einer Bewegung geworden, die eben Ökologie, Nachhaltigkeit propagiert. Das ist ein Feld gewesen, wie Sie soeben betont haben, wo natürlich ganz andere Verbände und Vereinigungen mitgemischt haben und es heute noch machen. Damit sind wir im Heute angelangt. Der Schweizerische Werkbund zählt heute knapp 900 Mitglieder. Auch wenn er noch 900 Mitglieder hat, er tritt heute kaum in Erscheinung. Ist er eingeschlafen?
Nein, überhaupt nicht. Aber es ist natürlich schwieriger, sichtbar zu werden. Auch gerade heute, wo ganz viele Möglichkeiten bestehen, sich zu engagieren, ist er, was er aber immer schon war, ein Netzwerk. Und da tritt er auch so in Erscheinung für diejenigen, die das wollen.
Ein Austauschnetzwerk innerhalb der Branche, das klingt etwas insiderisch. Ist er heute nicht mehr auf Außenwirkung eigentlich bedacht, das Netzwerk mehr für die Mitglieder des Werkbundes?
Ja, das ist sicher so. Allerdings muss man sagen, es ist einer der wenigen Vereinigungen, die überhaupt interdisziplinär agiert. Dann kommen eben auch andere Themen zur Sprache, die durchaus von Interesse sind.
Braucht es den Schweizerischen Werkbund denn heute überhaupt noch?
Ich denke, eine Vereinigung, die, wie gesagt, interdisziplinär denkt, von denen hat es viel zu wenig. Wenn jemand über sein Gärtchen hinausschaut, das tut, glaube ich, immer gut, auch politisch. Und von daher denke ich, ja, es braucht den Schweizerischen Werkbund.
Thomas Knägi, machen wir noch kurz eine hypothetische Überlegung. Wie sähe Ihrer Meinung nach die Schweiz aus, wenn es den Schweizerischen Werkbund gar nie gegeben hätte?
Ja, das ist allerdings sehr hypothetisch. Ich würde sagen, was die gute Form bedeutet oder dieses Formempfinden der Schweizer und diesen hohen Stellenwert des Designs, das die Schweiz heute immer noch hat, also wenn man die Preise für zum Beispiel quasi historische Möbel aus den 50er Jahren sieht, dann muss man sagen, hat das einen hohen Stellenwert. Ich glaube, dieser hohe Stellenwert kommt nicht nur, aber sicher auch wegen der Tätigkeit des Werkbundes in den 50er und 60er Jahren.
Was haben Sie das Gefühl, wäre für die Zukunft eine Aufgabe des Schweizerischen Werkbundes?
Seit es IKEA gibt, seit die Häuser luftig und leicht geworden sind, kann es, glaube ich, nicht mehr anstehen, dass sich der Werkbund genau mit dieser Thematik auseinandersetzt. Aber ich denke, dass raumplanerisch oder Verdichtung oder Themen, die allgemein das Wohnen in der Stadt und so weiter angehen, dass sich der Werkbund da ganz spezifisch an ganz kleinen Punkten sehr wohl einbringen könnte. Im Sinne des Netzwerkes, Leute zusammenzubringen, Vorträge organisieren und hören und darüber zu diskutieren und vielleicht auch Forderungen zu stellen.
Der Schweizerische Werkbund im Spiegel seiner 100-jährigen Geschichte. Das war Reflexe mit dem Kunsthistoriker Thomas Knägi. Das erwähnte Buch heißt Gestaltung Werk Gesellschaft 100 Jahre Schweizerischer Werkbund SWB. Erschienen beim Verlag Scheidecker und Spies. Diese Sendung können Sie nachhören im Internet unter srf.ch. Mein Name ist Noemi Gradwohl.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.